die Welt zu erschaffen, da ließ er aus der Erde alle Art von Pflanzen und Bäume wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Wenn man so die uns bekannten Früchte nennt, hat man für fast jede Frucht ein gewisses Bild, wie diese Frucht aussehen soll oder wie die aussieht. Der Apostel Paulus nennt uns im Galaterbrief auch eine Frucht, die wachsen wird, wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt. Hat jemand eine Ahnung, was für eine Frucht das ist? Bitte? Ja, die Frucht des Geistes. Und welches Bild habt ihr zu dieser Frucht? Wie stellt ihr euch diese Frucht vor?
Traube.
Bitte?
Traube.
Ah, ich hatte auch zuerst gedacht, so wie es muss etwas, was zusammengehört. Erst habe ich Johannisbeeren und danach kam mir auch der Gedanke, Weintrauben, eine Weintraubenrispe. Die Trauben sind da so schön eng beieinander und bilden ein Ganzes. Weiß jemand, wie viele Eigenschaften beinhaltet die Frucht des Geistes? Aus dem Kopf weiß jemand? Neun. Neun Eigenschaften. Ja, ich lese den Text aus dem Galaterbrief 5, Verse 22 bis 25 nach der Neues Leben Übersetzung. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. All diese Früchte des Geistes, die entwickeln sich und wachsen auf dem fruchtbaren Boden der Gnade. Das Thema der heutigen Predigt heißt Freundlichkeit und Güte. Weil ich heute nur diese zwei Eigenschaften näher anschauen möchte. Wie schon gesagt, ist die Frucht des Geistes ein Ganzes. Und das bedeutet, die Entwicklung, was ein Wachstum aller Komponente muss gleichmäßig stattfinden. Alle Bestandteile, in die der Apostel die Frucht des Geistes unterteilt hat, die helfen uns besser zu verstehen, um welche Eigenschaften es sich genau handelt. Diese Frucht des Geistes, die entsteht und wächst in uns. Mit anderen Worten, sie entsteht auf irgendeine Weise durch die Begegnung mit Gott. Und dann wächst sie, je nachdem, wie viel Mühe wir uns geben und wie ernsthaft wir danach streben, durch unsere eigene Frucht Gott zu verherrlichen. Das sind Eigenschaften des Heiligen Geistes, ja. Aber sie wachsen und entwickeln sich in mir. Ich glaube sogar, dass es kein Fehler wäre, wenn ich sagen würde, das sind auch meine Eigenschaften. Aber die sind in mich eingepflanzt von Gott. Die Bibel spricht häufig von Gott als gut und barmherzig. Ich muss gestehen, bevor ich mit der Vorbereitung der Predigt angefangen habe, ahnte ich nicht, dass die Bibel so viele Stellen enthält, wo Güte mal mit Freundlichkeit, mal Barmherzigkeit zusammensteht. Sie treten fast wie Synonyme auf. Die Begriffe Güte und Barmherzigkeit sind praktisch identisch. Gott ist wahrhaftig gütig und barmherzig. Und das ist keine Offenbarung. Es ist eher eine Beobachtung. Wenn man das eigene Leben beobachtet oder wie Gott dich aus einer oder anderen Situation herausführt, kommt man zu der Schlussfolgerung, dass Gott wahrhaft gut ist. Denn Güte und Barmherzigkeit sind kein Status und auch kein Zustand. Sie sind eine Eigenschaft, ein Wesenszug. Das Volk Israel erkannte, dass Gott von Natur aus gut ist. Sein Wesen gütig und barmherzig und pries ihn daher in seinen Psalmen häufig. Sie priesen diese Güte und lobten Gott. Wie zum Beispiel Psalm 118, danket den Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich sage nun, Israel, deine Güte währet ewiglich. Man kann zu den Liedtexten unterschiedlich stehen. Heutzutage werden auch so viele Lobpreislieder, Liedtexte gedichtet und geschrieben, komponiert. Ja, im Prinzip klingen alle Texte gut. Und manchmal hat man doch das merkwürdige Gefühl, es gibt so einen Ausdruck, Honig in den Bart zu schmieren oder ums Maul zu schmieren. Wir benutzen es, um zu zeigen, dass Komplimente oder Lob, die an uns gerichtet sind, unehrlich und nicht aufrichtig gemeint sind. Und so eine Art von Falsch, die erkennt Gott auf Anhieb. Wie oft sagte er dem Volk, eure Opfer und eure Feste und euer Lobgesang ist mir zuwider. Allerdings als Salomo den Tempel eingeweiht hat, standen 120 Priester mit Trompeten und Zimbeln und priesen den Herrn, denn er ist gut. Denn seine Gnade währt ewig. Die Priester, die konnten ihren Dienst nicht verrichten, weil die Herrlichkeit Gottes das ganze Gebäude gefüllt hat. Das heißt, dort hat Gott das Lob angenommen und das Feuer kam auf den Altar herab, als Salomo betete. Gott nahm dieses Opfer an. Denn sie haben Gott nicht bloß geschmeichelt oder besänftigt, indem sie ihn als gut bezeichneten. Denn genau so ist Gott. Und als die Menschen dies erkannten und ihm für seine Güte und Barmherzigkeit dankten, gefiel Gott das. Auch in der Geschichte von Jona nimmt Gott Jonas Erkenntnisse an. Jona, der endlich Gott gehorcht, der Stadt Nineveh das Urteil verkündigt und sich dann auf der Anhöhe gemütlich macht, um das Geschehen zu beobachten. Als nichts, was er angekündigt hat, passiert, beschwert er sich. Ich wusste schon, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Und du lässt dich des Übels gereuen. Menschen, die in der Gemeinschaft mit Gott leben oder lebten, entdeckten immer wieder, dass Gott gütig und geduldig ist. Es sind Eigenschaften, die aber auch oft missbraucht werden können. Petrus schreibt auch an die Gläubigen, ja, manche sagen, wo ist denn das, was er euch versprochen hat? Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Und dann sagt er auch, sie verstehen nicht, dass Gott Geduld hat. Dabei ist Gott mit dem Menschen geduldig, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Position, das Amt und auch den Status eines Richters zu verstehen. Gott muss als Richter alle menschlichen Angelegenheiten betrachten und bewerten. Gott erkennt, dass Rahel von Jakob mehr geliebt wird als Lea. Und Gott verschließt den Schoß von Rahel. Wir haben auch manchmal das Gefühl, Gott nimmt all das Elend, all das Geschehen auf dieser Welt überhaupt nicht wahr. Nichts ist sein, aber Gott sieht eigentlich viel mehr. Nichts bleibt seinem Blick verborgen. Und wir werden eines Tages vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Als Richter ist er aber verpflichtet, auf Ungerechtigkeiten zu reagieren und die Gerechtigkeit auf Erden zu wahren. Ich glaube, deswegen sagte Abraham oder sprach Abraham zu Gott, Richter der ganzen Welt, sollte er nicht gerecht handeln? Dass Gott Sodom strafen wird, daran hatte Abraham nicht gezweifelt. Denn Gott war schon unterwegs nach Sodom. Er war auf dem Weg dorthin. Abraham meinte aber, nicht alle Bewohner Sodoms sind Sodomiten. Es sind auch Gerechte in der Stadt und es wäre ungerecht, diese Gerechten zusammen mit den Ungerechten zu vernichten. Oft fordern wir Gerechtigkeit ein und rechnen auch damit. Es ist aber unangemessen, Güte zu verlangen, denn Güte bzw. Gnade ist in gewissem Sinne bereits ungerecht. Es muss einen Grund geben, um einen Schuldigen zu begnadigen. Und Gott sagte zu Mose, ich entscheide, wem ich gnädig bin und wem nicht. Für uns Menschen gilt das Gleiche. Es hängt davon ab, ob ich Güte oder Gnade erweisen will oder nicht. Verpflichtet dazu bin ich nicht, gütig zu sein. Und Gott ist es auch nicht. David schreibt, glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Das heißt, die Schuld, die ist da, sie ist vorhanden. Aber aus irgendeinem Grund wird sie nicht zugerechnet. Und ich finde, es ist eine passende Geschichte aus dem Leben Davids, als er trotz Warnungen von allen Seiten veranlasst die Zählung des Volkes. Und der Prophet Gad ihm im Auftrag Gottes vor die Wahl stellt, aus drei Strafen die auszuwählen, die ihn treffen soll. Entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate lang Niederlagen vor seinen Bedrängern, worauf das Schwert seiner Feinde ihn einholt und erwischen wird. Oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Land. Und dass der Engel des Herrn Verderben bringt im ganzen Gebiet Israel. Was würdet ihr an Davids Stelle entscheiden, auswählen? Klar, David könnte sagen, ich nehme mal diese 3 Monate. Ich habe ja so viel Erfahrung, mich vor Feinden zu verstecken. Ich kenne eine ganze Menge von Schluchten in den Bergen, Höhlen. Ich kenne die ganze Gegend. Ich kann vielleicht es schaffen. Er hat es schon zeitlang geschafft. Aber David ist es auch bewusst. Die Erfolge, wem er diese Erfolge zu verdanken hat. Und da sagte er, ich will lieber dem Herrn als dem Menschen in die Hände fallen, denn sehr groß ist seine Barmherzigkeit. Das war seine Wahl. Wenn wir von der Güte an sich sprechen, vom eigentlichen Wesen der Güte, dann meinen wir damit, dass wahre Güte in ihrer reinen, ursprünglichen Form selbstlos ist. Sobald auch nur die geringste Spur von Berechnung in einer guten Tat mitschwingt, handelt es sich nicht um diese Art von Güte, die in der Bibel gemeint ist. Denn Gott ist gut und das bedeutet weit mehr als bloße Berechnung. Gott ist gut auch zu Undankbaren und Bösen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott berechnet nicht, wie wir es oft tun. Der hat mir mehr gedankt. Der hat für mich mehr gespendet. Er hat mehr getan. Darum lasse ich ihm auf seinen Grundstücken mehr Regen kommen, mehr Sonne kommen. Ich glaube, dass Gott genau diese Art von Güte oder an Tugend im Sinn hat, wenn wir selbstlos Gutes tun. Gott hat in jeden Einzelnen von uns, in unser Inneres, ein Gesetz hineingelegt. Gedanken, die einander abweichend anklagen und verteidigen. Und jeder Mensch, glaube ich, hat Ahnung von diesem Gesetz. Der reiche Mann, der zu Jesus kam und fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erleben? Er sagte, ich glaube an das ewige Leben und an Gott und möchte nicht riskieren, leer auszugehen. Gib mir bitte praktische Tipps. Jesus weist ihn auf die Haltung der Gebote hin. Und der Mensch sagt, das aber habe ich seit der Jugend gehalten. Es sieht so aus, als ob der Mann eine Frage gestellt hat, eine direkte Frage gestellt hat und Jesus ihm eine klare Antwort gegeben hat. Doch dann sprach Jesus so, für mich sieht es so aus wie fast beiläufig, was dir fehlt, du könntest noch dein Besitz verkaufen und den Erlös den Armen geben und dir einen Schatz im Himmel sammeln. Niemand zwingt dich dazu. Es ist ganz deine Entscheidung. Es ist keine Pflicht und wenn du es nicht tust, ist es auch keine Sünde oder auch falsch. Und dann schließt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter an. Ein Mensch wird unterwegs überfallen, ausgeraubt und schwer verletzt liegen gelassen. Der Priester und der Levit überzeugen sich vielleicht, dass der Mann noch Lebenszeichen hat und gehen weiter, weil sie Gründe dafür haben. Da kommt der Samariter und kümmert sich um den Verletzten. Ja, einen Samariter als ein gutes Beispiel zu nennen, das könnte nun als skandalös oder unpassend angesehen werden. Die Samariter sind doch nicht aus unserer Gesellschaft, sie kennen Gott doch überhaupt nicht. Sie glauben zwar an ihn, aber nicht so wie wir und du. So könnte der Vorwurf sein. Und ich möchte noch ein Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium in diese Predigt hineinnehmen. Es kommen Leute zum König, ein Sinnbild Gottes, und erzählen ihm, dass sie Zeugen folgender Szene waren. Ein Mann tritt seinen Bekannten und verlangt, dass der sofort seine Schulden begleichen soll. Ja, von dem Mann kommen die üblichen Sätze, ja, ich will doch, aber noch kann ich es nicht, habe bitte mit mir Geduld und so weiter. Der Mann will aber nichts hören und ruft sofort die Polizei oder die Beamten, die den Schuldner verhaften und ins Gefängnis bringen, bis er seine Schulden bezahlt. Daraufhin wurde der König ziemlich wütend. Warum erzürnt denn Gott König über die Gerechtigkeit? Was hat der Mann falsch gemacht? Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass dieser Mann vor kurzem vor diesem König in einer ähnlichen Situation stand, wobei seine Schuld viel höher war und er dieselben Argumente hervorgebracht hat. Da dem König bewusst war, dass das ganze Hab und Gut dieses Mannes mit Sack und Pack zur Tilgung der Schuld nicht ausreicht, hat er ihm die ganze Schuld erlassen. Der König sprach zu dem Mann: Keine Frage, du hast nach dem Recht gehandelt. Aber hättest du aus der Erfahrung nicht auch gütig und barmherzig sein sollen? Es scheint, dass du nichts daraus gelernt hast. Und der König hat ihn gezwungen, die gesamte Schuld zurückzuzahlen, eine Schuld, die ihm bereits vergeben worden ist. Ich finde, Jakobus hat einen wunderbaren Text, der sehr gut erklärt, worüber wir gerade gesprochen haben. Der steht in Jakobus 2, Verse 12 und 13. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der Barmherzigkeit nicht geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das Gesetz der Freiheit. Rede und handle wie jemand, der nach dem Gesetz gerichtet wird, das Freiheit gewährt. Also einem Gesetz, das keine festen Vorschriften für die Einhaltung aufstellt. Mit anderen Worten, dieses Gesetz lässt dir die Freiheit, nach eigenem Ermessen zu handeln. Es steht dir frei, entweder nach dem Recht oder barmherzig zu sein. Diesbezüglich gibt es keine starren Regeln oder Anweisungen. Entscheide du selbst und handle nach deinem Ermessen. Du könntest dich strikt an den Buchstaben des Gesetzes halten oder aber angesichts der Lage deines Nächsten Nachsicht üben, Geduld zeigen, die Schuld halbieren, die ganz erlassen oder sogar noch mehr Hilfe beisteuern, weil du erkennst, dass sich die betreffende Person in einer kritischen Situation befindet. Denn genau so handelt Gott an uns. Er ist freundlich, gütig und barmherzig. Er sandte seinen Sohn, um mich, dich und jeden anderen zu retten. Er hätte es nicht tun müssen. Amen.